Heute Morgen würde ich euch gerne Anteil nehmen lassen an etwas, wie es mir so geht und dass du vielleicht einfach so einen kleinen Einblick bekommst in Dinge, wie ich sie anhandhabe, der Alltag. Das Thema heute Morgen ist das Tor, die Pforte zum Himmel. Das Tor, die Pforte zum Himmel. Und wir wollen heute Morgen feststellen, was ist die Pforte, das Tor zum Himmel. Die Pforte, das Tor zum Himmel. Wir schauen in 1. Mose rein, 1. Mose Kapitel 28. 1. Mose 28, da ist Jakob, er ist draußen, er ist von zu Hause geflohen. Und da heißt es in 1. Mose 28, Vers 12, und er schlief nachts, also im Freien draußen, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, wirklich, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes oder wir sagen Bethel. Ich habe so gedacht, auch beim Lesen dieses Textes, wie oft es so, der Herr ist an dieser Stätte und wir haben es nicht gemerkt. Gott ist da und man kann es tatsächlich verpassen. Man merkt es nicht. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir uns innerlich einstellen und sagen, ich will Gott begegnen. Denn der Herr ist immer hier. Immer. Unentwegt. Der Herr ist doch immer unentwegt. Jede Sekunde deines Lebens mit dir. Er hat es versprochen, ich werde dich niemals aufgeben. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dir nie die kalte Schulter zeigen, denn er sagt, ich habe einen Bund mit dir geschlossen, ich bin der Herr, dein Gott. Und ich stütze dich, ich halte dich bei deiner Rechten, ich bin mit dir. Hier dieser Jakob sagt, ich habe es erstmal gar nicht gemerkt. Ich meine, Gott war schon, bevor er den Traum hatte, bevor er diese Offenbarung von Gott hatte, war Gott auch schon da. Aber er sagt, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich möchte dich nicht verpassen. Und wir können ihn verpassen. Und es hat nichts damit zu tun, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, ob es in unserem Leben uns schwerfällt, ob wir uns schwer fühlen oder ob wir vielleicht sogar in einer depressiven Stimmung sind. Er ist immer da. Das verscheucht den Herrn nicht. Er ist immer da. Und das müssen wir wissen, er ist auf unserer Seite. Und aber David sagt hier, schau mal, wie interessant das ist. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Er gab der Stätte den Namen Haus Gottes, also Bethel. Beachte, hier ist kein Kirchengebäude und doch sagt er, das Haus Gottes ist hier. Es ist kein Tabernakel da, es ist kein Gebäude da, es ist einfach freie Pampa, sage ich jetzt mal, Steine, Felsen, die da herumliegen und er sagt, hier ist das Haus Gottes. Ich habe entdeckt, Gottes Haus ist hier. Und das zeigt uns ganz klar, diese Offenbarung auch, die Gott diesem Jakob dort gibt. Ich wohne nicht in Gebäuden und das hat Gott immer wieder klar gemacht. In Apostelgeschichte 7, der Stephanus in seiner Predigt zitiert er nochmal aus dem Alten Testament. Und er sagt, Apostelgeschichte 7, ab 47, Salomo aber baute dem Herrn, also ihm, dem Herrn, ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, so wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe, also meine Bleibe, mein Wohnhaus, hat nicht meine Hand alles gemacht. Der Höchste wohnt nicht in Gebäuden. Er wohnt nicht in Wohnungen. Das ist nicht sein Platz. Dann wäre er auch gefangen. Dann wäre er auch zeitlich begrenzt an einem Ort. Nein, er wohnt nicht in Gebäuden. Gott wohnt auch nicht in diesem Gebäude. Aber wir schauen uns später noch an. Gott hat kein Interesse daran, in Gemäuern aus Stein zu wohnen oder aus Holz oder worauf immer Gebäude auch hergestellt wurden, gebaut wurden. Gott wohnt nicht in mit Händen gemachten Gebäuden. Jesus bringt dann den Himmel auf die Erde. Als er in diese Welt kam, da lebte Jesus in zwei Welten. Erstmal kam er und gab sein Leben am Kreuz von Golgatha, zum anderen aber bis zu diesem Weg auf Golgatha war er ständig unterwegs. Er lebte in zwei Welten. Du und ich, wir sind dazu berufen, in zwei Welten zu leben. Wir sind nicht nur berufen, in diesem irdischen zu leben, sondern in zwei Welten. Und seit der Heilige Geist gekommen ist, seit der Heilige Geist ausgegossen wurde auf diese Erde über alles Fleisch, seitdem ist es für jeden, der zu Jesus Christus gehört, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist es für jeden von uns möglich, in zwei Welten zu leben. Ich lebe in zwei Welten. Ich bin online. Ich sage das nicht, um mich zu erheben, nicht, um dir zu sagen, ich sei etwas Besonderes. Nein, wenn du so willst, ich bin so besonders wie du. Und du bist so besonders wie ich. Weil wir sind Brüder und wir sind Schwestern. Aber jeder von uns ist von Gott gerufen, in zwei Welten zu leben. Und wir leben oft so sehr in dieser Welt, irdisch, begrenzt dadurch und verschließen uns dadurch automatisch der Übernatürlichkeit, die Gott in unser Leben hineinlegen will und durch unser Leben wirken will in dieser Welt. Jesus sagte, alles, was ich tue, das sehe ich zuvor bei meinem Vater. Ich tue nichts, außer ich sehe es meinen Vater zu tun. Und Jesus sagt, ich rede auch nicht, außer ich höre, dass mein Vater das sagt. Und das ist für mich sehr wichtig. Und ich denke, das ist für unseren Alltag auch wichtig. Wir sind ja manches Mal gewohnt, einfach drauf loszuplaudern, zu plappern oder Dinge zu sagen, das ist mir jetzt wichtig. Aber das, selbst das, was mir jetzt wichtig ist, muss nicht unbedingt wichtig sein, dass ich es mitteile. Weil manche Dinge sind für mich einfach wichtig. Jesus geht her und er sagt, Leute, er sagt, schaut, so lebe ich. Die Juden griffen ihn hart an. Aber wenn du das Johannesevangelium liest, dann sagt er ganz klar und deutlich, ich tue nichts, es sei denn, ich habe es bei meinem Vater gesehen. Ich rede nichts, es sei denn, ich habe Gott, meinen Vater, reden hören. Das war sein Lebensstil. Er hörte bei Gott und aus dieser Beziehung mit Gott ging er in die Welt und brachte das, was er beim Vater gesehen, gehört hatte, das brachte er, transportierte er in diese Welt hinein. Und es ist nichts anderes, als was Gott möchte, dass wir tun sollen. Gott möchte nicht, dass wir uns abschuften und abrackern im Erstellen irgendwelcher Pläne. Das ist nicht sein Wille. Er will nicht, dass wir uns bemühen und sagen, oh, wir haben so gute Pläne und jetzt Gott segne diese Pläne. Und doch Gott sagt, ich würde das anders machen. Ich kann das gerade gar nicht segnen, was du da möchtest, dass ich segnen sollte. Manchmal sind wir so, Gott, das musst du jetzt segnen. Gott sagt, ich will das nicht, kommt ja gar nicht von mir. So, Gott sagt, ich segne das, was ich kreiert habe, das, was ich hervorgerufen habe. Deshalb ist es so wichtig zu hören, sagt Jesus, was der Vater sagt. Und dann, er hatte die Gemeinschaft mit dem Vater, er lebte in Beziehung mit dem Vater. Wir lesen oft in der Bibel, während die Jünger morgens noch schliefen, da war er früh morgens unterwegs, zog sich irgendwann an einem öden Ort zurück, wo er sagte, ich habe keine Ruhe, da ist kein Handy, da ist kein Internet, da ist kein Telefon, ich spreche in unserer Zeit. Da ist kein Fernsehen, da ist kein Radio, da ist nichts mehr dergleichen. Da ist nur Gott und ich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Zeiten haben, wo nur du und Gott miteinander sind. Wir müssen mit ihm alleine sein, wenn wir hören wollen, was er zu sagen hat. Ich lade euch übrigens ein, am 18. Juni, Dienstag, werden wir hier einen Lobpreis- und Gebetsgottesdienst haben, aber vor allem, wie höre ich die Stimme Gottes? Ich werde euch an diesem 18. zeigen, wie leicht es ist, die Stimme Gottes zu hören. Weil für Gott gehört das zum normalen Alltag. Ist jemand ein Schaf, gehörst du zu Jesus heute Morgen? Dann, da steht geschrieben von dir, ich habe es von dir in der Bibel gelesen, wenn du ein Schaf Jesu bist, das heißt nicht, sie blöken, obwohl sie es ja auch manchmal tun, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist für Gott normal, dass wir seine Stimme hören. Es ist nicht normal, seine Stimme nicht zu hören. Es ist normal, seine Stimme zu hören. Und an diesem 18. Abend um 20 Uhr lade ich dich ein. Ich werde mit euch da reingehen und wir werden zusammen, auch mit den Mitarbeitern, wir werden dir zeigen, wie leicht es ist, die Stimme Gottes zu hören, in das Übernatürliche hineinzuhören und das Übernatürliche zu sehen und auch weiterzugeben. Jesus also, er war beim Vater. Das Johannesevangelium ist voll davon. Alles, was ich tue, tue ich nicht von mir heraus. Ich habe es zuvor bei meinem Vater gesehen. Ich habe es zuvor bei meinem Vater gehört. Und hatte Jesus ein langweiliges Leben? Hatte er wenig zu tun? Nein, er hatte über die Maßen viel zu tun. Und er lebte in zwei Welten. Er lebte im Übernatürlichen, in der Beziehung mit Gott. Er lebte unter diesem offenen Himmel. Und er transportierte diesen offenen Himmel zu den Menschen in ihre Nöten, ihre Krankheiten und in all dem, was ihr Leben betraf. Gott selber hat niemals Interesse daran, in Gebäuden zu wohnen, wie ich es am Anfang schon sagte. Und das, der schönste und beste Beweis ist in Matthäus 27, Vers 51. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da tat Gott etwas ganz Erstaunliches. Gott selber ging in den Tempel in Jerusalem und er zerriss mittendurch, von oben bis unten zerriss er den Vorhang. Und er sagt, jetzt ist Schluss damit. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Als Jesus kam, brach Gott aus dem Tempel aus. Er war eine zeitlich begrenzte Offenbarungsstätte im Alten Testament. Da kamen die Gläubigen und beteten. Dort öffneten sich für Gott. Dort haben sie ihre Opfer gemacht. Dort haben sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Aber Gott sagt, ich bin nicht dafür geschaffen, in einem Gebäude zu wohnen. Und Gott freute sich auf den Tag, an dem Jesus kam, als Opferlamm für uns alle starb. Und Gott sagt, jetzt ist Schluss mit Gebäuden, in denen Gott wohnt. Und Gott geht her, zerfetzt den Vorhang, der das Allerheiligste verbarg, und Gott selber bricht aus dem Tempel aus. Und er sagt, nie wieder in einem Gebäude eingesperrt sein, obwohl er frei war. Nie wieder. So, Gott brach aus dem Tempel aus. Und dann kam der Tag von Pfingsten. Es ging ja nicht nur darum, dass Gott aus dem Gebäude herauskam, sagte, jetzt ist Schluss mit Gebäude. Nein, er sagte, ich werde mir eine neue Wohnstätte schaffen. Und da sagt der Apostel Paulus, wir in 2. Korinther 6, 16, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Pfingsten ist absolut wichtig, weil am Pfingsten geschah etwas, was es bis dahin in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Der Heilige Geist zog in menschliche Körper ein. Gott wohnt von jetzt an in menschlichen Körpern. Wenn du zu Jesus gehörst, Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du Christus in dir. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Apostel Paulus sagt, das, was von den Weltzeiten her verborgen war, das, was vorher niemals Realität gewesen ist und werden konnte, weil Jesus noch nicht gekommen war. Er sagt, Christus wohnt jetzt in Gläubigen. Das ist Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in dir und mir, egal wie wir uns fühlen im Alltag, egal ob wir gesund sind oder krank, egal was in unserem Leben geschehen mag. Du darfst eins nie vergessen. Es hat niemals mit unserer Befindlichkeit zu tun, ob wir uns gut oder stark oder schwach fühlen, sondern du musst wissen, du hast Christus in dein Leben aufgenommen und dieser Christus lebt jetzt in dir. Als ständige Offenbarungsstätte Gottes. Und dann kam Pfingsten. Und deshalb sagt der Herr Jesus auch, als er erstmal von den Toten auferstand, die Jünger haben sich versteckt in einem verschlossenen Raum, weil sie Angst hatten, dass man sie jetzt umbringen würde. Und mitten in diesem verschlossenen Raum erscheint Jesus. Und dann haucht er sie an. Auch etwas, was bis dahin nie möglich war. Er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er sagt nicht, empfangt den Heiligen Geist. Denn 40 Tage war er mit ihnen unterwegs, bis zur Himmelfahrt. 40 Tage später sagt er, wartet in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. warteten. Also geschah hier nach der Auferstehung etwas anderes, nämlich etwas, was bis dahin nicht möglich war in der Geschichte der Menschheit. Dass Menschen von Neuem geboren werden können. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, waren sie nicht von Neuem geboren. Der Heilige Geist war auch nicht in ihnen. Jesus sagt, der Heilige Geist ist bei euch, aber er sagt, wenn ich gestorben bin, wenn ich zum Vater gehe, dann wird dieser Heilige Geist in euch sein. Er ist jetzt bei euch, aber er ist nicht in euch. Und du musst dir mal vorstellen, was die Jünger bewirkt haben in dieser Welt, weil sie mit dem Mann unterwegs waren, der unter einem offenen Himmel lebt. Obwohl der Heilige Geist nicht in ihnen wohnte, taten sie Zeichen und Wunder. Und Jesus sagt, warum geschieht das? Weil er ständig bei euch ist. Aber Jesus sagt, mein Ziel ist nicht, dass der Heilige Geist bei euch ist. Mein Ziel ist, er soll in euch sein. Und das geschieht, wenn wir im Heiligen Geist getauft werden. Es ist so wichtig, dass wir im Heiligen Geist getauft werden. Wenn wir wiedergeboren werden, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes und ein Werk Jesu. So, wir nehmen Jesus in unser Leben auf und er bewirkt in uns die neue Geburt. Und Jesus Christus zieht dann in unser Leben ein. Und das, was haben wir dann, wenn Jesus einzieht? Wir haben Jesus in uns, den Geist Christi. Gott ist Geist. Der Vater ist Geist. Jesus ist Geist. Der Heilige Geist ist Geist. Und die Bibel sagt, wer Christi Geist nicht hat, das spricht nicht vom Heiligen Geist, das spricht von Christus, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Deshalb müssen Menschen sich entscheiden, persönlich entscheiden, Jesus Christus zum Herrn ihres Lebens zu machen. Wenn wir denken, dass wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören, weil wir da vielleicht hineingetauft wurden, dass wir deshalb Christen sind, dann ist das ein großer Irrtum. Christ wird man nicht durch eine Taufe. Christ wird man dadurch, dass man Jesus Christus persönlich in sein Leben aufnimmt. Johannes 1, Vers 12, wer immer Jesus aufnimmt, dem gibt Gott das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Wir werden Kinder Gottes allein dadurch, dass wir Jesus aufnehmen. Und im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, schaut, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Und wir sind es, sagt er, wir sind Gottes Kinder, wir sind es. So, als wir von Neuem geboren wurden, wir sehen eine typische Stelle zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, der Philippus, der predigt im Samaria. Und dort in diesem Gebiet entscheiden sich sehr viele Menschen für Jesus. Es ist eine richtige Erweckung, die durch diesen Mann dort aufbricht. Und dann geht dieser Philippus her und sagt, alle, die ihr jetzt Jesus nachfolgen wollt, die ihr Christus in euer Leben aufgenommen habt, ihr solltet jetzt getauft werden. Und dann geht Philippus her und die Samaritaner werden getauft. Interessant ist, wenn sie getauft, sie haben Jesus aufgenommen, sind sie von Neuem geboren? Ja. Sind sie gerettet? Ja. Sie haben Jesus aufgenommen. Und sie ließen sich taufen und große Freude war in der Stadt. Aber es fehlte ihnen etwas, der Heilige Geist als Person. Der Heilige Geist wirkte mit Jesus die Wiedergeburt in ihnen. Aber dieser Heilige Geist war noch nicht in ihnen. Wenn wir Apostelgeschichte 8 lesen, da heißt es, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort angenommen hatte, dass die Leute gläubig geworden waren, dann gingen sie von Jerusalem nach Samaria, um mit den Gläubigen zu beten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn keiner von ihnen, heißt es, Apostelgeschichte 8, hatte bis jetzt den Heiligen Geist. Aber sie waren wiedergeboren. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir im Geist getauft werden. Wir kommen in den Himmel, weil wir von Neuem geboren sind. Aber Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und die Apostel sagten, die Samaritaner, dass sie da ganz einfach, sie sind jetzt wiedergeboren, sie gehören zur Gemeinde Jesu Christi, sie werden auch in den Himmel kommen. Aber euch fehlt der Heilige Geist. Und dann gehen sie extra, überleg mal, sie machen sich auf den Weg, sie machen sich die Mühe, Stunden zu Fuß unterwegs zu sein, um dorthin zu kommen, um mit diesen Leuten zu beten. Da sehen wir, wie wichtig es ihnen war, dass wenn man gläubig geworden ist, wiedergeboren ist, dann auch den Heiligen Geist empfängt. So wichtig. So. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Und das war so grandios, so ein Ereignis, dass sogar Simon, der Zauberer, der sich ja auch bekehrt hatte, wieder gedanklich auf die schiefe Bahn kam und den Aposteln sagte, wow, wenn ihr die Hände auflegt, da passieren ja gewaltige Dinge. Also wie viel kostet, er bot ihnen Geld an und sagt, verkauft mir auch diese Gabe. Ich möchte Leuten die Hände auflegen und ich möchte, dass genau das passiert, was bei euch passiert. Und der Apostel sagt zu ihm, verflucht bist du mit deinem ganzen Gehabe, mit deinem Geld, du Mann mit einem trügerischen Herzen, tue Buße, ob Gott dir vielleicht doch Gnade gibt, doch wieder zurückkehren zu können. Er war richtig wieder abgerutscht und dachte, mit Kohle kann man alles machen. Der Heilige Geist kam auf diese Leute in Samaria. Überall, wo die Apostel hinkamen, wenn Leute gläubig waren, war eine zentrale Frage. Wir sehen zum Beispiel, weiteres Beispiel, Apostelgeschichte 19. Der Paulus, der findet dort 12 Leute in Ephesus. Und sie sind gläubig. Und sie glauben auch an Jesus. Aber sie waren bisher nur auf die Taufe des Johannes getauft. Niemand hatte sie belehrt, dass sie im Namen Jesu getauft würden. Und dann sagt der Paulus zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da haben sie gesagt, nö, wir wissen gar nicht mal, dass es den Heiligen Geist gab. Dann hat Paulus sie belehrt, hat ihnen erklärt, wenn man gläubig wird, bittet man Gott, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Dann bittet ihr den Vater und dann gibt er euch noch den Heiligen Geist. Das ist ein Geschenk von Gott, das können wir uns nicht verdienen, wollen wir uns auch gar nicht verdienen. Und wenn es nach Verdienst geht, dann wirst du sagen, ich habe einen größeren Geist und du hast kleineren. Der Heilige Geist ist übrigens eine Person. Wenn wir den Heiligen Geist, wenn wir Geist getauft werden, zieht eine Person in unser Leben, in unserem Körper ein. Hier, in diesem Körper, hier drin, wohnt der Heilige Geist. Die Bibel sagt, wir als Menschen sind eine bestehen aus drei Anteilen, so möchte ich es mal sagen, ohne dass du es jetzt verkehrt irgendwie zuordnest. Aber die Bibel sagt, wir haben einen Körper, eine Seele und einen Geist. Unser Geist wohnt in diesem Körper. Und wenn wir sterben, also wenn ich jetzt heute Morgen hier tot vor euch umfalle, ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Ich bin nur ausgezogen und nach Hause gegangen. So, von daher musst du dich nicht aufregen. Ich bin nur ausgegangen. Die Bibel sagt, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger, am Schluss. Der Geist geht zurück zu den. Wenn jemand in einer Sprache redet, wer redet dann? Was sagt 1. Korinther 14? Wenn ich in einer Sprache rede, dann betet mein Geist. Mein Geist betet dann. Also, da betet kein Atem, sondern ich selber bete. Okay, wenn wir also Jesus aufgenommen haben und Petrus sagt, gibt uns in Apostelgeschichte 2 eine ganz klare Reihenfolge. Er sagt, als die Leute sagen, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Dann sagt Petrus, zum Ersten tut Buße, metanoierte. Meta mit neuer Sinn. Bringt euren Denksinn, was bei uns mit Buße übersetzt ist, heißt, bringt euren Denksinn in Übereinstimmung mit Gottes Gedenken. Das heißt, ihr entscheidet, Buße bedeutet, ich entscheide mich, in Zukunft zu leben, zu denken, wie Gott möchte. Deshalb müssen wir das Wort Gottes studieren, das Wort in uns aufnehmen, damit wir wissen, wie denkt Gott. Wie lebt Gott? Und der Herr Jesus, er sagt, ich mache es in euch, dass ihr darin lauft. Hebräerbrief sagt er, dies ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Ich werde meine Worte in eure Gedanken und in eure Herzen geben. Und ich, sagt er, Jesus, ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen lebt und dass ihr darin euren Alltag lebt, es wird zu eurem Lebensstil. Ich mache, dass ihr darin leben könnt. Denn wir können von Natur aus nicht in den Ordnungen Gottes leben. Wenn das möglich wäre, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann hätten wir uns einfach schön angestrengt und alles wäre super toll gewesen. Wir sind also, haben wir gelesen, 2. Korinther 6, 16, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, das ist, was Petrus sagte, tut Buße, dann lasst euch aufgrund eures Glaubens taufen. Die Bibel kennt nur Taufe aufgrund persönlicher Glaubensentscheidung. Eine andere Taufe kennt die Bibel nicht. So, und er sagt, und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dann empfangt ihr. So, natürlich, manchmal sind Leute auch, bevor sie getauft wurden, im Geist getauft worden. Aber das ist so die allgemeine Regel von Gott. Gott sagt, ich gebe meinen Geist, die mir gehorchen. Gott gibt seinen Geist, die ihm gehorchen. So, gehorchen heißt, ich nehme Jesus auf, ich lasse mich taufen und dann kann ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also wir können nicht unser eigenes Glaubenssystem uns zurechtbasteln, wie wir das gerne haben möchten. Gott also gibt uns seinen Heiligen Geist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das ist seit Pfingsten möglich. Jeder Gläubige kann seit Pfingsten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. So, und Gott wohnt jetzt unter uns. Er ist mitten unter uns. Er wohnt nicht in einem Gebäude. In Offenbarung 21,3, das ist in die Zukunft, auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem, aber es ist auch schon jetzt hier unter uns. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, wirklich seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Kolosser 1,27 sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Seit Jesus gekommen ist, kann jeder Christ unter einem offenen Himmel leben. Und das sollte für uns Standard werden. Und wenn wir uns bewusst da hineinbegeben, dann werden wir merken, wie der Heilige Geist die Führung in unserem Leben übernimmt. Für mich ist das Alltag, dass ich sage, Heiliger Geist, würdest du bitte übernehmen? Was ist alles, was anliegt? Ich bin online, ich bin in Verbindung mit dir, wo immer ich unterwegs bin. Du darfst zu mir reden, damit ich die Dinge tue, die auf deinem und auf des Vaters oder auf Jesu Herzen sind, damit sie umgesetzt werden. So, der Heilige Geist ist ja in uns, er ist ja ständig da. Deshalb sind ja auch die Geistesgaben in uns. Die 1. Korinther 12 sagt, die Gaben des Geistes wirkt der Heilige Geist. Also wir sind ja manches Mal so, dass wir sagen, boah, der hat aber eine Gabe und boah, der hat eine Gabe. Nein, hat er gar nicht. Es ist der Heilige Geist, der in dieser Person wohnt, der setzt gerade nur diese Gabe frei. Und er kann sie jederzeit bei dir freisetzen, ob es auf Unterscheidung der Geister ist, ob es Gaben der Heilungen ist. Er setzt es frei, wann und wie immer er möchte. Es steht nämlich geschrieben, 1. Korinther 12, diese Gaben sind jedem gegeben. Jedem gegeben. Die Frage ist nur, wenn wir es nicht erkennen, was uns gegeben ist, dann werden wir diese Dinge nicht erleben. Das ist genauso, wir wissen manches Mal nicht, was wir haben. Ich habe mal bei mir im Auto in einem Fach, habe ich mal so ein 20 versteckt, 20 Euro. Habe ich gesagt, wenn ich mal irgendwie mein Portemonnaie leer haben sollte oder irgendwie es nicht reicht, dann habe ich diesen 20er. Ich weiß nicht, ob ein Jahr, zwei Jahre vergangen sind, aber ich habe vergessen, dass dieser 20 im Auto war. Und eines Tages stehe ich im Geschäft und sage, Mann, und ich habe mein Portemonnaie vergessen. Sage ich, okay, ich lasse den Einkaufswagen stehen, ich muss schnell nach Hause fahren, passiert mir eigentlich in der Form nicht. Ich fahre nach Hause, mein Portemonnaie holen und irgendwann räume ich in meinem Auto da was beiseite und da habe ich doch mein Geheimfach gehabt, sage ich, das ist der 20. Ich hätte gar nicht nach Hause fahren müssen. Ich hatte den 20er und wusste nicht, dass ich ihn habe. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen und wissen oft nicht, dass wir ihn haben. Die Gegenwart Gottes ist denn da und wir wissen nicht, dass sie da ist. Wir leben unter einem offenen Himmel und wir wissen nicht, dass der Himmel offen ist über uns. Aber er ist offen. Ja, er ist offen. Der Vater ist mit uns. Wenn wir also jetzt zurück nochmal gehen zu Jakob. Jakob sagt, als er dort in der Pampa ist, hier ist das Haus Gottes. Hier ist das Haus Gottes. Die Offenbarung Gottes, es war kein Gebäude da, es war kein Zelt der Begegnung da, nichts dergleichen, es war auch kein Altar da, aber er sagt, Gott wohnt hier. Gott hat sich entschieden, im Leben seiner Gläubigen zu wohnen. Als Jesus starb, lebte er uns musterhaft vor, wie ein Leben mit dem Vater, mit Gott zusammen aussieht. Und Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Gleiche, was in meinem Leben geschah, soll durch euch geschehen. Ich will diese Dinge durch euch leben und mit euch wirken. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, die Gemeinde, sie ist Gottes Haus und die Pforte auch zum Himmel. Wie wir es hier am Anfang gelesen haben, David sagt, hier ist das Haus Gottes, das ist die Pforte zum Himmel. Die Gemeinde ist die Tür zum Himmel. Jesus ist die Tür zum Vater. Das darfst du nicht verwechseln. Weil niemand kommt zum Vater als durch dich. Aber Menschen in dieser Welt können nicht mit der Tür Jesus in Kontakt kommen, wenn sie nicht mit dir oder schwer oder oft gar nicht, ja, wenn sie nicht die Pforte zum Himmel betreten. Du und ich, wir sind das Haus Gottes. Die Bibel sagt, ihr seid das Haus Gottes. Der Apostel Paulus schreibt hier in 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 15, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, an Timotheus, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Er sagt, der Apostel sagt dem Timotheus, vergiss nicht, Timotheus, ich schreibe dir, wie man in Gemeinschaft lebt, in der Gemeinde lebt. Und er sagt, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Jakob sagt, hier ist das Haus Gottes, es war kein Gebäude da. Wenn wir daran denken, die vielen Leute, die Christen, die verfolgt werden weltweit, sie haben keine Gebäude. Oft sind sie irgendwo in den Wäldern. Und es ist manches Mal, wo ich denke, wer von uns würde da hingehen? Und sie gehen hin, aber in Sibirien, draußen im Kalten, ohne Gebäude, in irgendwelchen Wäldern, versteckt sind sie und feiern dort in dieser Eiseskälte, feiern sie ihren Gott, feiern sie Gottesdienst. Warum? Sie sind das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist kein Gebäude, ist keine Kirche. Das, unser Gebäude hier, ist nicht das Haus Gottes. Das Haus Gottes sind du und ich, wir. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und er sagt, die Gemeinde, sagt Paulus dem Timotheus, ist das Haus des lebendigen Gottes. Und Jakob sagte, hier ist das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist die Pforte zum Himmel. Du und ich, wir sind das Tor, durch die Menschen zu Jesus kommen. Wenn wir nicht als Haus Gottes in dieser Welt agieren, nicht unterwegs sind, werden die Menschen die Tür Jesus nicht finden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus im Alltag bezeugen. Es ist so wichtig, dass wir sagen, dass er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir bezeugen Christus. Du persönlich bist Gottes Haus, wo immer du bist. Wir sind sein Tempel. So steht es geschrieben. Aber gemeinsam sind wir auch Haus Gottes. Gemeinsam mit den Gemeinden dieser Stadt, unseren Allianzgemeinden dieser Stadt, gemeinsam sind wir stadtweit das Haus Gottes als Christen in dieser Stadt. Und wenn uns das bewusst wird, dass wir als Gläubige, egal zu welcher Kirchengemeinde hier gehören, da wo Christus verehrt wird, wo er ernst genommen wird, wo man ihm nachfolgt, da ist Gottes Haus, egal in welcher Gemeinde wir sind und egal auch in welcher Gemeinde du bist, der du im Internet das zuhörst. Wir sind das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist die Pforte zum Himmel. So haben wir es gelesen. Was mir dabei auffiel, ist, dass wir in zwei Welten leben. Ich habe hier mal ein altes Bild, man sieht es nicht rechts, das ist, links steht BRD, rechts DDR. Da sind, das ein Haus, das früher auf unserer innerdeutschen Grenze stand. Aber dieses Haus, diese Leute, die dort lebten, sie lebten sowohl in der DDR als auch in der BRD. Sie lebten in beiden Ländern. So, und das ist es, was Jesus sagt in Johannes 17, in seinem hohen priesterlichen Gebet. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Die Leute, er geht ja zum Vater, die sind in der Welt. Dann sagt er, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Scheint ja fast ein Widerspruch zu sein. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Also irgendwie bin ich ja doch da. So wie ich nicht von der Welt bin. Jesus sagt, mein Lebensstil ist in der Gegenwart Gottes. Und das, was ich in der Gegenwart Gottes erlebe, das transportiere ich in diese Welt, die Hilfe nötig hat. Manches Mal haben wir so ein bisschen eine Schieflage im Denken von gläubigen Menschen. Also wir sind nur noch mit dem Herrn. Wir sind nur noch mit dem Herrn. Oh, diese böse Welt da draußen. Wenn sie nicht so sündig wäre. Und dann, ja, die böse Welt. Wir sind ja mit dem Herrn. Und wir wollen... Am besten wollen wir hier sein und große geistliche Gebete sprechen. Ja, Jesus, zieh, was wie das alte Lied aus unserem Pfingstjubel und auch in einem Kirchenlied, zieh durch die Lande, o Heiland der Welt, beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Na, Jesus, warum machst du denn nicht? Wir haben es dir doch gesungen, dass du es machen sollst. Und er gehorcht wieder nicht, ne? Gott sei Dank. Er hat nämlich gesagt, geht ihr bis an die Enden der Erde. Geht ihr verkündigt. Und wir wollen gerne hier schön sein, prophetisch, am besten die Gemeinde unter sich. Oh, Geschwister, ich habe noch ein Bildchen gehabt. Oh, Geschwister, und da hatte ich schon noch eine Weissagung zur Auferbauung, Ermutigung, Tröstung. Und dann beseelen und besülzen wir uns innerbetrieblich halb zu Tode Irgendwann wird uns langweilig, dann kratzen wir uns gegenseitig die Augen aus, dann haben wir wieder ein Seminar mit Verletzungen heilen und vergib mir, dass ich so hart zu dir war, aber bis zum nächsten Mal, du kannst mehr nicht ausweichen. Hey, du kannst ausweichen, geh mal aus dieser Gegenwart Gottes hinaus in eine Welt und bring das, was in der Gegenwart Gottes ist, hinaus in diese Welt. Das ist es, was wir tun sollen. Hineinbringen, die Kranken gesund machen, ihnen die gute Nachricht bringen, das Evangelium bringen. So, ich fand das so passend. Diese sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Das Leben der Gläubigen spielt sich ja oft anders ab. Sie stehen in dieser Welt und sagen, ach, ich würde so gern in diese Dinge Gottes reinkommen. Ach, ich würde gern auch diese Herrlichkeit. Ach, ich würde gern die Stimme hören. Gott sagt, worauf wartest du? Komm doch rein. Du bist doch bei mir zu Hause. Du gehörst doch zu mir. Du brauchst da nicht der Schmacht und sagen, ich will auch. Du und ich, wir haben Jesus in unserem Leben. Wenn du heute Morgen noch nicht im Heiligen Geist erfüllt bist, dann werden wir gerne für dich beten, wenn du das möchtest. Und der Heilige Geist wird dich erfüllen. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Ich habe noch ein Bild. Hier, das ist ein Bild, auch mitten durch dieses Haus, Belgien, Niederland. Mitten durch dieses Haus geht die Grenze von Belgien und Niederland. Und hier ist in einem Ort, in einem Café oder Restaurant, mitten durch den Ort, am Haus, am Restaurant vorbei, ist die Grenze Niederland, Belgien. So. Und das war für mich so ein praktisches Bild. Schau mal hier, unser wunderbarer Teppich hat uns auch eine Mustervorlage an Zweiteiligkeit hier geliefert. So, verstehst du? Ich bin in der Welt, aber ich bin auch im Reich Gottes. Das kannst du jetzt immer, wenn du hier reinkommst, ich meine, du musst jetzt nicht so laufen. Dann käme der Elia und sagt, wie lange hinket ihr auf beiden Schinken, auf beiden Beinen, auf Seiten? Nein, nein. Aber verstehe, ich habe so gedacht, als ich zu Hause war, habe ich gesagt, tja, unser Teppich mit dieser schönen Naht hier, er symbolisiert eigentlich, wir leben mitten auf der Grenze. Wir leben in der unsichtbaren Welt, wir leben aber auch in der sichtbaren Welt. Wir leben in beiden Welten. Und es ist so gut, auch Zeit zu haben mit dem Vater und dann das, was auf seinem Herzen ist, wieder nach draußen hinaus zu transportieren. Also mitten im Ort. Was haben wir hier? In Epheser 1,3 heißt es, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Eigentlich wörtlich in den himmlischen Welten. Er hat uns auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, Epheser 2,6. Beachte, er hat uns mit auferweckt. Als wir getauft wurden, wurde der alte Mensch begraben, so wie wir es erst auch bei den Täuflingen schon hörten. Und dann kommen wir aus dem Wasser hervor und wir sind vor Gott dann schon mit Auferweckte. Und Gott sagt, du bist schon jetzt mit mir in den himmlischen Ort versetzt. Du bist jetzt schon in meiner Welt. So, er hat uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Nicht er wird uns mitsitzen lassen, er hat uns mitsitzen lassen mit Christus in der Himmelswelt, Epheser 2,6. Denn unser Bürgerrecht, das heißt unsere Bürgerschaft, unser Staat, unser Staat, zu dem wir gehören, Lebenswandel, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Paulus sagt, wir leben nicht nur auf irdisch, wir leben nicht nur im Jammertal. Oh, wir haben es halt, oh, wenn dieses Jammertal einfach zu Ende ist. Hey, du als gläubiger Christ kannst jede Sekunde deines Lebens aussteigen aus dem Jammertal und sagen, ich gehe mal in den Bereich der Erfrischung. Und dann hast du Beziehung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott und dann lässt du dich erfrischen. Und wenn du dann erfrischt bist, dann gehst du wieder raus und bringst denen Erfrischung, die Erfrischung brauchen. Die Bibel sagt, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten oder auch die, die beim Herrn sind, da heißt es, sie gehen durch ein Tränental. Wir kommen aus der Gegenwart Gottes und wir gehen durch dieses Tränental, wo Menschen in Leid und Nöten und Krankheit und großen Problemen leben. Wir gehen durch diesen Tränental und wir machen es zu einem Freudenort oder zu einem Ort mit vielen Quellen, heißt es eigentlich. Wir machen diesen Ort zu hin. Wenn wir aber nur in der Gegenwart Gottes bleiben, nur unsere Gottesdienste feiern, nur schön Halleluja swingen und am besten noch nur sagen und alles Böse muss weichen, Teufel geh, Satan geh, dann sagt Gott, hey, toller Selbstbetrieb, den ihr da gerade veranstaltet. Er sagt, hey, geh raus, vertreib die Teufel da, wo sie sind. Bei mir gibt es keine, sagt Gott. Da musst du sie nicht vertreiben. Geh in die Welt, geh dahin, wo sie sind. Gott sagt in meinem Bereich, sagt er, da ist Herrlichkeit und da ist Frieden. Bringe Frieden und Herrlichkeit dorthin, wo kein Frieden und keine Herrlichkeit ist. So, wir sind also in zwei Welten. Ich finde, und ich habe gedacht, so als ich diese Bilder mir anschaute mit diesen Häusern, wo die Grenze mitten durchs Haus geht, habe ich gesagt, genau das symbolisiert, charakterisiert mein Leben. Ich lebe jeden Tag in beiden Welten. Deshalb ist es auch nie schwierig oder problematisch, Offenbarung von Gott zu haben. Gott kann jederzeit sagen, Herbert, teil das mit oder sprich das mit. Von daher, da heraus agiere ich auch zum Beispiel in den Gaben des Geistes. Ich sage es dir als Ermunterung, weil das Gelbe für dich gilt, du da in demselben genauso leben kannst. Dann hast du ein Wort der Erkenntnis, dann zeigt der Heilige Geist und sagt, da ist jemand, der hat diese Krankheit. Dann spreche ich aus, sage, diese Krankheit ist hier und der Herr heilt dich gerade jetzt. Und dann empfangen die Leute die Heilung. So, also es ist ganz, etwas ganz Normales. Für Gott ist normal, dass wir so agieren. So, wir also leben auf dieser Grenze. Wir wohnen auf der Grenze und wir bringen den Himmel auf die Erde. Hier mitten auf der Grenze, so wie wir es vorher gesehen hatten, mitten auf der Grenze, da ist unser Lebenshaus. Und wir leben auf dieser Grenze. Hier ist jetzt kein Haus da, das wäre dann zu eng geworden, aber ich habe hier unseren Weg. Wir leben hier auf der Grenze und wir sind Leben. Mit der einen Seite leben wir im Himmel, mit der anderen wir gehen wir in diese Welt und bringen ihr Hilfe, die Hilfe nötig hat. Das ist so wichtig für uns, dass wir diese Dinge tun. Wir bringen den Himmel auf die Erde. Gott bringt den Himmel nicht mehr auf die Erde. Seit Jesus gekommen ist, ist Himmel auf Erden geworden. Und seit der Heilige Geist gekommen ist, ist Himmel auf Erden zu Menschen zu bringen, für jeden Christen möglich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Als heute Morgen oder während des Lobpreises hat mir jemand ein Bild gezeigt, das sie gehabt hat, die Kerstin. Und zwar, sie sah etwas so wie Schwere, dann war es wieder leicht. Dann war es wieder Schwere, dann war es wieder leicht. So. Und sie sagte, was ist das? Und der Heilige Geist machte Folgendes deutlich. Es sind Dinge in deinem Leben, die du festhältst. Dinge, die eigentlich nicht mehr zu dir gehören. Und das zieht dich runter. Das bringt diese Schwere in dein Leben. Dann kommst du und empfängst Erfrischung bei Gott. Dann geht es irgendwie wieder leichter. Aber weil du das, was dich runterzieht, nicht beseitigst, landest du immer wieder unten. Und somit ist dein Leben ein ständiger Wellengang von Gutgefühl, Schlechtgefühl, Gutgefühl. Und der Herr sagt, es ist Zeit, dass du das, was dich immer wieder runterzieht in deinem Leben, dass du das heute beendest. Er sagt, es ist Zeit, dass du das raustust aus deinem Leben. Denn ich habe dich berufen, in meiner Gegenwart in Herrlichkeit zu leben. Und es war ein Wort, das dazu kam, stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir erstrahlt. Steh auf, leuchte. Die Herrlichkeit des Herrn ist bereits über dir erstrahlt. Gott sagt, du musst nicht Ballast, der dein Leben schwer macht, der dein Leben kaputt macht, der dein Leben vielleicht sogar einsam macht, was auch immer. Du musst das nicht mehr rumtragen. Legt doch ab all eure Bürden. Kommt her zu mir, alle, die euch abmüht, die ihr so beladen seid. Ich will euch Erfrischung geben. Ich will euch erquicken. Ich will euch Erfrischung geben. Das ist so wichtig für dich, dass du dich erfrischen lässt vom Herrn. Manchmal kann auch eine Predigt sehr erfrischend oder erquickend sein. Oder wenn jemand predigt. Ich weiß noch, während unserer theologischen Ausbildung, da hatten wir auch in unserem theologischen Seminar einen Mitbruder, der aus der französischen Schweiz war. Und ihr wisst, das ist so... Sie sprechen so die Quelle und das ist so das Französische, da kommt dieser Akzent so durch. Und ich weiß, er hatte sich dann noch berührt, da hat er sich vorbereitet und dann stand er vorne und dann fing er an zu predigen. Er wollte natürlich die Bibelstelle auch schön im Deutsch lesen, weil im Französisch hätten wir sie wohl nicht so verstanden, es sei denn, wir hätten wüssten, wo es steht. Und dann steht er da vorne. Meine Brüder und meine Schwestern, ich will euch ein Wort von unserem Gott lesen, von unserem Herr Jesus. So, dann hat er, und wie der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Abend war gelaufen, es hat nur noch gequiekt. Ich will euch erquicken. Wir, die ganze Mannschaft an die 100 Studenten, die wir waren, wir haben fast am Boden gelegen. Und dann Und er: Was habt ihr denn? Ich verstehe euch nicht. Warum lacht ihr so? Der Herr will uns erquicken. Na, das war klar. Also, das war gelaufen. Es quickte nur noch. So, okay. Aber der Herr will uns wirklich erquicken. Der Herr will uns erfrischen. Er sagt, ich will dir Erfrischung geben. Leg doch mal den Ballast ab. Leg doch mal ab, was dich immer wieder ins Tal bringt. Ja, dann kommst du, wenn du mit deinem Ballast im Tal sagst, oh Herr, kannst du mich wieder stärken aufbauen? Der Herr sagt, ich bring dich wieder hoch. Aber weil du dieses nicht ablegst, zieht es dich wieder runter. Und deshalb ist dein Leben wie so ein Wellengang. Hoch und runter, hoch und runter. Dazu bist du nicht berufen. Zum Schluss nochmal. Wir leben in beiden Welten. Das ist für mich wirklich Alltag geworden, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ob ich im Auto bin, wo immer ich bin, er ist 24 Stunden da. Weißt du, morgens, wenn du aufwachst, der Vater ist da. Das tut so gut zu wissen. Du gehst durch den Alltag und er ist da. Abends, manchmal bin ich zu müde, um noch groß zu sprechen, aber manchmal sage ich, gute Nacht, Vater. Und er sagt, gute Nacht, Herbert. Schlaf gut. Und dann schlafe ich. Ich brauche eine Minute oder zwei höchstens, da bin ich schon weg. Also ist nicht so die große Offenbarungsstunde, wenn ich mich hinlege. So, also der Vater ist da. Er ist immer da. Er ist immer gegenwärtig. Und er sagt, wir haben doch so ein altes Lied, das heißt, und er, singen wir nicht mehr, das haben aber unsere Vorfahren gesungen. Und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Ist das so? Wir gehören zu ihm. Und ich möchte und ich bitte den Heiligen Geist auch, dass er das in dir vertieft, dass er es in dir vertieft. Du und ich, wir leben auf der Grenze von zwei Welten. Zieh dich nicht nur immer in das Heilige zurück, in die Gemeinde, sondern wir sind berufen, erfrischt zu werden, erquickt zu werden, aufgebaut zu werden, in Beziehung. Wir sind ja geschaffen, um in Beziehung mit dem Vater zu leben. Aber der Vater beschenkt uns über die Maßen, damit wir mit diesen vollgeladen mit Geschenken in das Jammertal gehen, zu den Menschen gehen, die in Not sind und ihnen die gute Nachricht bringen oder auch Hilfe, in welcher Form auch gerade es dann immer angebracht ist. Wir sind Gesandte Gottes an Christi Stadt. Jesus läuft nicht mehr durch die Welt und sagt das Evangelium den anderen. Wir gehen durch die Welt. Und wenn wir nicht gehen, haben die Menschen in unserer Welt keine Pforte zum Himmel. Dadurch, dass sie im Alltag uns begegnen, haben sie auch eine Begegnung mit dem unsichtbaren Christus. Und dann erzählen wir ihnen von diesem Jesus. Und dann bringen wir sie zu der Tür, die Jesus ist. Und Jesus hat sie schon lange mit dem Vater versöhnt. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst. Nicht, er wird sie versöhnen. Versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Ja? Und ich habe letzten Sonntag gesagt, die einzige Sünde, die wir begehen können, ist, oder die wir begehen, ist, Christus abzulehnen. Und davon überführt der Heilige Geist, von der Sünde, weil sie nicht glauben an mich. Und wer nicht Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Der bleibt im Tod, so sagt es Gott, der Vater. Und deshalb brauchen wir diesen Jesus. Aber ich bitte dich, lasst uns nicht nur in der Gegenwart Gottes leben, sondern diese herrliche Gegenwart Gottes, die wir in unserem Leben erleben, lasst sie uns nach draußen tragen, zu denen, die Gott brauchen. Und somit sind wir für sie die Pforte. Und sie sagen, ach, du bist da auch, wie bist du? Ich habe Jesus aufgenommen, so und so kam er in mein Leben. Ach, so ist das. Und wir sind die Pforte. Und dann bringen wir sie zu Jesus, der die Tür ist. Und sie empfangen Vergebung, werden von Neuem geboren und werden für immer mit dem Herrn verbunden sein. Ich wünsche euch in dem Sinn ein gesegnetes Pfingsten. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Gottesdienst verlasst und nie wieder vergesst, wir sind auf der Grenze. Wir sind in der himmlischen, aber auch in dieser irdischen Welt. Wir leben in beiden Welten. Wir begegnen Gott, aber wir bringen das, was wir empfangen, auch wieder nach draußen hin. Und wir beschimpfen die Welt draußen nicht, sondern wir bringen ihnen Freude, Leben und Frieden und sagen ihnen, es ist Vergebung da, weil Jesus gekommen ist. Es ist Vergebung da und es ist Wiederherstellung möglich, es ist Heilung möglich, Geist, Seele, Körper, es ist alles möglich. Und du, der du diesen Ballast mit dir schleppst, immer Tal auf und Abfahrt, dieser Wellengang. Sag, damit ist heute Schluss. Ich höre auf, inkonsequent zu leben. Und du schaffst es, ich schaffe das aber nicht anders. Da sind der Punkt, da sagst du, Jesus, ich treffe die Entscheidung, ich will nicht mehr in Verkehrtheit leben. Und ich erlaube dir, dass du mich verwandelst, Herr. Verändere mich, Herr. Ich krieg's nicht gebacken, aber ich brauche deine Hilfe. Und der Herr sagt, ich helfe dir gerne. Ich verwandle dich. Metamorphose ist eines der biblischen Worte. Kommt leider in unseren Übersetzungen nicht so zum Tragen. So, wir werden verwandelt. Metamorphose, wirkliche Verwandlung, die geschieht zum Herrn. Ich habe in euch angefangen, das gute Werk. Ich bringe es auch zu Ende. Niemals hat Gott gesagt, ich habe angefangen, bastle munter weiter. Er sagt, ich mache es auch zu Ende. Ich bringe alles zu Ende. Aber du, hey, wir können jeden Tag unter einem offenen Himmel sein. Du kannst dabei Zahnschmerzen haben und trotzdem unter dem Himmel, offenen Himmel sein. Du kannst Bauchweh haben und trotzdem unter dem Himmel, offenen Himmel sein. Was auch immer. Du kannst natürlich auch gar keine Schmerzen haben, auch unter dem offenen Himmel sein. Das war jetzt nicht nur für die Schmerzen. Jeder von uns, der Christus angehört, kann unter diesem offenen Himmel leben. Wir leben auch unter diesem offenen Himmel, nur wir sehen ihn nicht, weil wir oft so irdisch orientiert sind. Halleluja, Jesus ist da. Ich wünsche dir Begegnung mit Gott. Und für solche, die sagen, mein Wellengang endet heute, dann kannst du gerne hier nach vorne kommen und sagen, Gott, hier bin ich. Wenn du im Heiligen Geist getauft werden möchtest, du sagst, ich möchte einfach, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann werde ich mit dir beten heute Morgen und der Heilige Geist wird in dein Leben kommen. Wunderbarer Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, mit der du uns umgibst. Ich danke dir, Herr, dass wir als deine Kinder jederzeit unter einem offenen Himmel leben können. Denn wir sind schon jetzt mit Christus in die himmlischen, mit dir, Herr Jesus, in die himmlischen Erde versetzt. Und das, was wir bei dir empfangen und erleben, das bringen wir raus in eine Welt, die nach Erlösung schmachtet. Eine Welt, die vielleicht auch dich hasst, aber wir bringen es denen, die es hören wollen. Es sind so viele, die es hören wollen, die darauf warten. Weißt du, das ist für mich Alltag, mit Menschen zu beten, ob es auf Parkplätzen ist, im Supermarkt ist, im Baumarkt ist. Und weißt du welche? Jemand hat mir die Tage auch erzählt, hat auch so mit einer Person gebetet. Genau, es war in Michelstadt, sagt mir jemand, weißt du Herbert, ich habe mich entschieden, ich mache es jetzt so wie du. Wo immer ich Menschen begegne, die Gebet wollen, mit denen bete ich. Und weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, da ist jemand, manchmal kommt jemand spöttisch, so wie der eine Makler, der dann sagt, na, hier, dem geht's nicht schlecht. Sie haben doch einen Draht nach oben. Können Sie sich nicht mal, kann er sich nicht mal um den kümmern? Ach, sage ich, der ist hier, das können wir direkt machen. Also standen wir auf dem Parkplatz. Und dann habe ich mit dieser Person, der ist nicht gut, ihn gebetet. Und dann fing sie an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Dann sagt sie, Dankeschön. Es hat in meinem ganzen Leben noch nie ein Mensch mit mir gebetet. Sie sind der Erste. Dankeschön. Das werde ich nie vergessen. Das ist so, der erste Tür, Pforte zum Himmel. Pforte zum Himmel, das wird er nie vergessen. Weißt du, und wir sollten in unseren Dörfern und Orten bekannt sein als solche, die den Himmel bringen. Weißt du, ich liebe es auch, wenn ich in Messel unterwegs bin, weil ich bin immer freundlich zu den Menschen, offen zu den Menschen. Und manchmal, wenn ich dann da unterwegs bin, dann rufen Leute, hey Erike, kommen Sie mal her. Ich sage, was ist denn los? Ja, ich wollte sie meinen Freunden vorstellen. Das ist der Herr Erike, von dem habe ich euch erzählt. Der ist immer freundlich und immer nett und auch hilfsbereit, wenn wir es brauchen. Das ist das Zeugnis, denn die Bibel sagt, wenn wir als Leiter Gott dienen wollen, auch als Älteste, müssen wir ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Ja? Ich sage das nicht, um mich zu erheben, aber ich will, dass du es nachahmst, dass du es genauso tust. Und da stehe ich mitten im Baumarkt, mit jemandem, der mit seinem Einkaufswagen da steht, mit seinem Baumarktwagen steht. Und sagt, Herr Erike, es geht mir nicht gut. Dann beten wir. Die anderen fahren weiter drum, aber wir beten da. Warum? Ich bringe Himmel in sein Leben, gerade da, wo er ist. Und das ist unsere Aufgabe. Und eine Schwester sagte mir am Dienstag, sagte, Herbert, ich mache das jetzt auch. Überall, wo Menschen gebetet wurden, bete ich jetzt mit ihnen. Und sie werden so stark von Gott berührt. Überall, wo ich bin. Fang an, mit Menschen zu reden und mit ihnen zu beten. Und sie sagt, Herbert, ich erlebe nicht, dass jemand sagt, ich möchte kein Gebet. Echt? Du würdest mit mir beten? Ja, ich bete mit dir. Und dann erfahren sie, haben sie eine Begegnung mit Gott. Es ist so wichtig, dass wir das, was wir erlebt haben, nach draußen transportieren. Okay, also wenn du deinen Wellengang beenden willst, kannst du gerne kommen. Wenn du getauft werden willst im Heiligen Geist, kannst du gerne kommen. Wir beten zusammen. Der Heilige Geist sagt, es wäre ihm sehr wichtig. Und deshalb melde ich mich jetzt hier nochmal. Würdet ihr bitte mal alle eure Augen einfach schließen, dass keiner den anderen beobachtet, unbeobachtet, dass du dich unbeobachtet auch fühlst.
Der Heilige Geist sagt, ich möchte solchen begegnen, die ihren Wellengang beenden wollen. Dieses Auf und Ab in ihrem Leben. Und der Heilige Geist sagt, bete speziell für diese Leute, die das wollen. Ist jemand da, der sagt, mein Wellengang endet heute, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr dieses Auf und Ab leben. Dann heb bitte deine Hand und ich werde einfach für dich beten. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, wonderful Jesus. Oh, Dankeschön, ja, das ist so gut. Kein Wellengang mehr. Herr, du hast die Hände gesehen. Und hinter diesen Händen, da stehen Herzen. Menschen, die sagen, ich beende heute meinen Wellengang. Und ich weiß, Jesus, dass sie deine Kraft brauchen zur Veränderung. Und du kommst gerade jetzt in ihr Leben mit Veränderung. Im Namen Jesu, diesen Ballast, sag einfach für dich und zu Jesus hier, ich lege ihn bei dir ab. Übernimm bitte meinen Ballast. Überleb bitte, was mein Wellengang verursacht. Übernimm es. Ich sehe gerade, wie Übergabe geschieht. Ich sehe, wie du gibst und der Herr nimmt es und entfernt es. Und der Herr sagt, ich soll Freisetzung. Ja, genau. Ich spreche jetzt Freisetzung über dir aus. Freisetzung in dem Namen Jesu. Der Wellengang endet heute. Der Wellengang endet heute. Und du, Herr Jesus, der du das gute Werk in ihnen begonnen hast, du wirst es jetzt auch zu Ende führen. Du wirst es zu Ende führen. Im Namen Jesu spreche ich über dir Freisetzung aus und auch das ganz neu Leben von Gott in diesen Bereichen jetzt in dir entsteht und heranwächst. Im Namen Jesu. Sei frei, los von dem, was dich eher runter oder mal hoch immer wieder runtergezogen hat. Sei los davon in Jesu Namen. In Jesu Namen. Du kannst für dich jetzt sagen, Herr, ich empfange heute meine Freiheit. Ich empfange heute meine Freiheit. Ich empfange sie jetzt. Ich empfange sie jetzt. Okay, wenn jemand noch im Geist getauft werden möchte, du hast Jesus in dein Leben aufgenommen. Wenn du kein Christ bist, kannst du den Heiligen Geist nicht empfangen. Christ wirst du dadurch, dass du Jesus aufnimmst. Wenn du sagst, ja, ich habe mich taufen lassen aufgrund meines Glaubens, dann oder du sagst, ich bin gerade ein Anwärter, ich bin dabei auf dem Weg, mich taufen zu lassen. Ich will mich auch taufen lassen, gehorsam sein. Das gehört nämlich zum Gehorsam des Glaubens, sich taufen zu lassen, nachdem man gläubig geworden ist. Ich will das. Wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest, wie merke ich, dass ich den Heiligen Geist empfange? Indem ich eine neue Sprache rede. Wenn wir nicht in neuen Sprachen reden, haben wir auch nicht den Heiligen Geist empfangen. Sind wir nicht? Das Zeichen ist immer die neue Sprache. Würde jetzt zu weit führen, müsste ich eine extra Belehrung. Aber wir haben 10 Gründe für das Sprachengebet. So ein kleines Heftchen in der Bücherstube kannst du dir gerne dort holen. Und wenn du kein Geld hast, schenke ich es dir. Danke, Jesus, du bist jetzt hier. Und du wirst die erfüllen, die sagen, ich will getauft werden im Geist und in Feuer.